6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen.
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog One World, No Future von Terrorgruppe, Menace to Sobriety von OPM und The Boring Years von Union Youth. Ich zog Black Moon Spell von King Tough, Kiwanuka von Michael Kiwanuka und Kingdom of Rust von Doves. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, hallo Markus, wie geht's dir?
Gut, gut. Ich bin gespannt wie Flitzebogen auf diese Folge.
Ich auch.
Also aus mehreren Gründen, weil eines meiner Lieblingsalben überhaupt in diesem Pott ist, den du da hattest.
Potpourri.
Diesem Dreigestirn. fällt gerade kein Fremdort ein.
Ja, also ich kann schon mal ankündigen, also das wird im Vergleich zum letzten Mal eine sehr, sehr angenehme Folge für dich. Also ich hatte,
danke schön.
Also ich fand alle drei Alben sehr, sehr gut. Eins hat sich mir so, da habe ich nicht so richtig, habe ich erst sehr spät irgendwie Zugang gefunden und so verstanden, was das alles soll. Das ist dann letztendlich auch auf der 3 gelandet, aber 1 und 2, da hatte ich echt Schwierigkeiten, da genau eins rauszupicken. Ich habe mich jetzt letztendlich entschieden und bin damit auch so zufrieden. Drei fantastische Alben und mindestens ein absolutes Meisterwerk, das glaube ich noch in allen möglichen Musikbesprechungsformaten, was auch immer, über die Jahrzehnte überdauern wird. Also
wow. Okay.
Ja, also wirklich krass.
Das ist das eine. Das andere finde ich halt, ich habe nämlich meine Alben auch nochmal gehört und deine logischerweise auch. Und zusammengenommen, denke ich, ist das so mit das bunteste Potpourri, was wir seit langem hatten.
Ist wirklich sehr, sehr unterschiedliche Mischung, aber es ist alles auf extrem hohem Niveau, ne? Also ich finde, da ist.
Ja, also ich muss auch bei dir, ohne großartig vorwegzugreifen, sagen, es gibt da keinen krassen Ausreißer. Es gibt keine vielleicht kleine Spitzen, aber nur wenn dann nur ganz mini kleine Nadelchen. Das kannst du ab, ja.
Immer. Ja. Wenn du meine Tiraden über Desaster ausgehalten hast, da darf ich mich nicht beschweren, wenn du austeilst.
Nee, das ist wenn überhaupt der kleine Finger davon. Hallo.
Ich hab eine neue Brille.
Und jetzt sehe ich das erst.
Die ist super. Also die ist wirklich super. Ich habe immer Kopfschmerzen bekommen und dann bin ich halt zum Optiker. Und dann hat er gesagt, sie brauchen eine schwächere Brille. Ich so, was? Ja, das ist die Altersweitsicht. Ich bin letzte Woche 40 geworden.
Ja.
Vorletzte Woche.
Glückwunsch.
Ja, jetzt habe ich aber halt eine neue Brille und die ist auch super, nur die ist riesig und immer wenn ich lache, komme ich mit den Wangen da unten dran. Das ist voll irritierend. Ich fühle dann immer so.
Die gehen irgendwie so, die Brille geht irgendwie so ein bisschen über deine Augenbrauen, ne?
Ja,
die sieht so ein bisschen aus wie diese Brille. Also, jetzt wird's böse. Oh, jetzt wird's böse. Das sieht so ein bisschen aus wie kennst du diese Spezialbrillen für Billardspieler?
Nee.
Es gibt so Spezialbrillen für Billardspieler, die dann wirklich so hoch im, so hoch geht, also ich zeige das gerade auf die Stirn.
Okay. Die
so hoch, weil die
wie so eine Laborbrille, oder?
Ja, die müssen runtergucken.
Verstehe, okay. Hinsetzen, ja.
Dann müssen die hochgucken. Und dann,
weil ich wollte halt, ursprünglich wollte ich eine Gestelllose, ne? Also ich wollte halt eine Brille, bei der ich den Rahmen möglichst wirklich gar nicht mehr im Blickfeld habe. Aber da meinte die Optikerin, ja, das kriegen wir für unter vierstellig nicht hin.
weil es muss oh, dann so krass. Stabil sein. Dann habe ich gedacht so, ja gut, was wäre denn die Alternative? Und dann hat er gesagt, naja, wir können eine sehr große Brille nehmen. Die ist dann halt, und die ist trotzdem leicht, die Brille, ne? Also die ist halt riesig und trotzdem leicht.
Gut.
Also die hat jetzt auch fast.
Also du siehst nicht, das sieht wirklich nicht aus wie so ein Snooker.
Ach, mir ist völlig egal, wie ich aussehe. Es ist wichtig, dass ich richtig sehe.
Das stimmt.
Ja, aber wie auch immer, das sollte jetzt gar nicht so eine große Ausführung sein. Bevor es mit der Sendung losgeht, die üblichen Ankündigungen meinerseits. Am 13.12. findet die nächste We Still Believe Metalcore, Hardcore, Indie-Rock, Punk-Party im Blue Shell in Köln statt. Die letzte Party war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht, war gut besucht. Würde mich freuen, wenn ihr dahin kommt, und ja, wird geil. Also ich weiß gar nicht, was vorher für ein Konzert ist. Muss ich mal nachgucken. Aber ja, im Blue Shell am 13.12. Wird bestimmt super. Kommt vorbei. Und dann noch, im Dezember ist auch wieder Lach-Tsunami im Tsunami-Club in Köln auch. Und da ist diesmal Headliner ist eigentlich ein englisches, egal. Headlinerin ist Christine Jucksch. Eine extrem witzige Kollegin. Ich finde die so lustig. Die ist richtig, richtig cool. Die ist Headlinerin und ja, Tickets für beide Events gibt's auf rausgegangen.de oder in der Rausgegangen-App. Und würde mich freuen, euch da zu sehen. Wird cool, kommt vorbei. Links für alles sind auch in den Shownotes. Ja, und dann geht's jetzt in die...
Ja.
Jetzt geht's in Medias Res.
Nice.
Ja.
Okay. Aber nicht in Rees, ne? Die Stadt gibt's ja auch, ne?
Also, Markus muss anfangen. Du hattest Terrorgruppe, OPM und Union Youth.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, Terrorgruppe.
Ja, richtig. Ja. Genau. Übrigens, auf Platz 3, auf Platz 1 der schlechtesten Albumcover, sag es, OPM.
Nein, das ist Kunst.
Das ist cool. Keine Kunst. Darüber werden wir noch reden. Okay.
Du musst mehr ins Mikrofon sprechen.
Okay. Ja, ich bin doch am Mikrofon.
Ja, so ist okay. Gut. Ja, so ist gut. Ja, super.
Darüber werden wir noch reden. Okay.
Aber jetzt reden wir erstmal über Terrorgruppe.
Genau, jetzt reden wir über Terrorgruppe. Terrorgruppe One World No Future oder Zero Future, wie auch immer. Terrorgruppe ist eine deutsche Punkrock-Band, die 1993 in Berlin gegründet wurde. Die Gründungsmitglieder Archie MC Motherfucker, Gesang und Bass, Johnny Bottrop Gitarre und Hermann von Helmholtz am Schlagzeug prägten die Band durch ihren energiegeladenen Sound und satirische Texte, die oft soziale, politische und kulturelle Missstände anprangern. Ihre Musik vereint schnellen, melodischen Punkrock mit bissigem Humor und einem Hang zur Provokation. Ihr Debütalbum Musik für Arschlöcher erschien 1995 und setzte die Band schnell auf die Landkarte der deutschen Punkrock-Szene mit Songs wie Wochenendticket und Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland. Etablierte sich die Terrorgruppe als Stimme der Jugendkultur. Nach dem Erfolg folgten weitere Alben, darunter Melodien für Milliarden und Keiner hilft euch. Also Melodien für Milliarden 1996 und Keiner hilft euch 1998. Mein Gott, so lange gibt es die schon. Oh Gott. Die Band, bekannt für ihre wilden Live-Auftritte, bei denen sie sowohl durch ihre Spielfreude als auch durch provokative Aktionen auffiel. Terrorgruppe löste sich 2005 zunächst auf, kehrte jedoch 2013 für eine Reunion zurück und veröffentlichte 2016 das Album Tiergarten. Terrorgruppe gilt als eine der einflussreichsten deutschen Punk-Bands und ist für ihren unverblümten Stil, ihre kritischen Texte und ihren geprägten Einfluss auf die deutsche Punk- und Alternative-Szene bekannt. Ihre ironisch-humorvolle Herangehensweise an ernste Themen macht sie bis heute zu einer Kultband der Szene. So, den Kurzfacts zum Album. Erscheinungsdatum 13. Mai
2000, Laufzeit 32 Minuten. Das Label ist Epitaph Records, überraschend, ja, also gut. Produzenten Uwe Sabirowski und die Terrorgruppe und Musikstil melodischer Punkrock mit humorvollen und politischen Texten. Die Bedeutung des Albums: Das Album wird als Klassiker des deutschen Punkrocks angesehen und hat maßgeblich zur Popularität der Band beigetragen. Nun, ich wollte nur ganz kurz nochmal zurückgehen, warum ich jetzt gesagt habe, mein Gott, so lange gibt es die schon, dass ich, das bezog sich nicht auf die Band, sondern ich dachte, mein Gott, wie alt bin ich schon? Also es ist mehr so auf mich gemünzt, sorry. Also, gut. Die Terrorgruppe, also mal zu meiner Kritik zum Album, die Terrorgruppe macht auf One World No Future ihrem Bandnamen alle Ehre. Dieses Punkbrett ist teilweise so hart, dass es an eine Terrorattacke erinnert. Man weiß immer erst nachher, was eigentlich passiert ist. Einziger Unterschied bei diesem geschmacklosen Vergleich: Es ist Musik und nicht Blut und Morde. Es tut keinem weh. Die Truppe changiert auf dem Album außerdem gern mal zwischen deutschen und englischen Texten, was überraschend erfrischend klingt. Die Lyrics von Archie Motherfucker, ich wollte das schon immer mal sagen, sind teilweise rasiermesserscharf wie auf Das war ihr Leben. Teils unglaublich lustig wie auf Esoterik-Lied. Hippie-Scheiß. Oh, ja. Und nur selten klingt es nach 0815 Punk. Das Album macht eine alles in allem gute Figur und ist als Gesamtpaket grundsolide bis sehr gut. Nur leider möchte der letzte Funke bei mir nicht überspringen. So, ich kann leider gar nicht richtig den Finger draufhalten, warum, aber nehme wohlwollend zur Kenntnis, dass diese Band etwas Eigenes hat. Vielleicht hätte ich mir an manchen Stellen doch mehr Humor gewünscht, wo ich diesen auch erwartet hätte. So bleibt zum Beispiel ein Song wie Steiner 3.
Das ist so gut.
Das eiserne Kreuz. Relativ nüchtern. So nüchtern und dröge wie diese Rezension, die ich hiermit nun wie ein Terrorist exekutiere. Mahlzeit. Oh. Track zum Reinhören, das war ihr Leben.
Ja, das war ihr Leben. Voller Freiheit und Befriedigung und voller Sensationen.
Das ist einfach geil, das Lied.
Ja, Videokameras, auch fantastisch.
Ja, das ist auch gut, das stimmt.
Was ich total geil finde, was mir immer wieder auffällt, und man ist dann immer so für 2 Sekunden, ja, ich hab's euch gesagt, Leute, hab ich doch gesagt, in so Momenten, weil das Album ist jetzt von 2000. Und hier Esoterik-Lied, ne? Ist ja Esoterik-Lied, Verschwörungstheorie. Ja. Ich habe das schon immer gesagt. Ich habe wirklich gesagt, so, ey, diese ESO-Leute, und ich habe das so in den frühen 2000ern gesagt, diese ESO-Leute, die sind nicht so harmlos, wie ihr denkt. Das ist unter diesem ganzen hier Bachblüten und so, ist
unter
das krasse
dem Batik, unter der Batik.
Scheiße. Ja, ja. Das ist krasse völkische Drecksscheiße. Und die sind nicht so harmlos. Und das wusste die Terrorgruppe schon 2000. Und also das haben wir ja an Corona gemerkt, dass ganz viele von denen komplett also wirklich irre und gefährlich sind und es da viele Überschneidungen gibt zwischen rechtem Gedankengut und Esoterikern. Und freut einen dann immer so, aber gleichzeitig denkt man auch, ja, es wäre mir einfach lieber, wenn es nicht so wäre.
Ja, also das ist wirklich, stimmt, das ist gut beobachtet. Esoterik-Lied ist halt nicht nur lustig, sondern auch natürlich, also das ist das Perfekte eigentlich, wenn es lustig ist und trotzdem irgendwie die Message noch drin ist. Also
genau.
Bei Steiner 3 war es mir halt zu dröge. Also,
ja,
dann hätte man gut irgendwie über Nazis ein paar Gags rausreißen können.
Ich
habe da den Gag nicht gefunden. Also,
mit Videos von Riefenstahl.
Ja, okay.
Das ist eine halt Zeile, irgendwie, es ist so ein bisschen, es ist zu, zu feingeistig oder feinsinnig. Das ist halt auf dieser krasse Drahtseilakt bei Satire, wo man sich dann immer mal wieder fragt, so, wie meinen die das genau? Jetzt ist es die Terrorgruppe, da weiß man, wie das gemeint ist. Und wenn man den Song jetzt einfach nur so ohne Kontext hören würde, würde man schon denken, okay, ist das wirklich ironisch? Und das ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Es ist ironisch, hundertprozentig, aber wenn man nur den Song halt für sich hören würde, dann, naja.
Ja.
Okay. Ich habe die mal live gesehen vor ganz, ganz vielen Jahren. Also das heißt vor vielen, mhm. Da war ich schon mit Franzi zusammen, weiß nicht, so 5 Jahre oder so, vor 5 Jahren.
Okay.
War nicht geil. War irgendwie ja, wahrscheinlich halt auch wieder so 20 Jahre zu spät, ne? Also wahrscheinlich hätte man die, oder vielleicht 10 Jahre zu spät. Also die waren lustig, also der, ja, der
aber nicht, nicht in dem Prime-Faktor quasi.
Nee. Mehr irgendwie nicht so. Ja, aber also Melodien für Arschlöcher ist auch super geil. Oder nee, Melodie, wie heißt Musik?
Nee, du hast genau,
ich hab's vermischt.
Melodien für Milliarden und
ja. Ich wollte die aber nicht ins Glas tun, weil die haben beide so unfassbar viele Songs und die sind so lang. Und One World.
Ja, das war jetzt wirklich gut knackig.
Ja. One World No Future ist halt schon so das mainstreamigste und zugänglichste Album von denen. Ist, glaube ich, auch das einzige, was halt auch in den USA erschienen ist.
Mhm.
Und ja, ist halt schon auch so ein bisschen auf Massenmarkt gemacht, wenn man so will. Sofern solche Musik denn Mainstream sein kann.
Ich bin jetzt wirklich so oberflächlich pur, aber. Nee, aber ich fand das Cover auch geil.
Also, mit dem Terminator, der sich abknallen will.
Ja, ist halt purer Punk so.
Ich, ja.
Ein bisschen. Aber gerade im Jahr 2000 kommt das gut. Ne? So.
Ja, und ist ja auch einfach hier nice. Eins und, also es ist zwar One World, No Future, aber es ist ja eins und null ist ja auch hier
digital. Ja, genau.
Binär. Y2K-Bug.
Richtig.
Okay.
Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Moment, du hast also ich habe gerade so einen Hänger. Ich habe den Kiwanuka in der und Doves. Was war das dritte nochmal?
King Tough.
Ach, King Tough, ja geil. Ja, also ho. Also für mich ist ja Doves ganz klar Nummer eins. So, King Tough ist für mich King Tough ist für mich geile Riffs, klingt aber halt wie eine Mischung aus Dinosaur Jr. und Mark Bolan. Ganz, ganz offensichtlich. Und Kiwanuka ist ein bisschen, also ist soulig, geil, warm, aber auch ein bisschen sperrig, weil die Songs halt mega lang sind. Oder sich lang anfühlen. Nicht alle. Ja, also sie fühlen sich halt lang an wegen diesen Skits oder wegen diesen
Intros,
Intros quasi. Schwierig. Also ich würde King Tough sogar sagen. Ich weiß es nicht, aber es kann alles sein.
Es sind die Doves.
Oh, schade. Oh, fuck. Wow.
Okay. Okay, dann kommen wir einmal zur Band. Die britische Band Doves wurde 1998 in Wilmslow, Cheshire gegründet und besteht aus den Brüdern Jess und Andy Williams sowie Jimmy Goodwin. Ursprünglich waren die drei als elektronische Band Sub-Sub bekannt, wechselten jedoch nach einem Studiobrand ihre musikalische Ausrichtung und widmen sich der melancholischen, gitarrenlastigen Indie-Rock-Musik. Ihr Debütalbum Lost Souls von 2000 wurde ein Kritikererfolg und etablierte ihren atmosphärischen Sound, der durch dichte Instrumentierung und introspektive Texte geprägt ist. Mit ihrem zweiten Album The Last Broadcast 2002, das die Hitsingle There Goes the Fear enthielt, gelang ihnen der kommerzielle Durchbruch. Es erreichte Platz 1 der britischen Charts und brachte der Band eine Nominierung für den Mercury Prize ein. Weitere Alben wie Some Cities 2005 und Kingdom of Rust 2009 festigten ihren Ruf als eine der besten Indie-Bands Großbritanniens, bevor sie 2010 eine längere Pause einlegten. Nach fast einem Jahrzehnt der Stille kehrten Doves 2020 mit ihrem 5. Album The Universal Want zurück, das erneut von Kritikern gefeiert wurde. Doves sind bekannt für ihren cineastischen Sound, der Elemente von Indie, Shoegaze und Postrock verbindet. Ihre Musik ist oft introspektiv und bietet zugleich hymnische, aufbauende Momente, die sie zu einer einzigartigen Stimme in der britischen Musikszene machen. Ja. Kurzfacts. Erscheinungsdatum ist, hier sind zwei Daten. Ah, okay. Ja. Einmal UK, einmal US. Erschienen ist das am 26. Ich war beim Zahnarzt, Und ich hab hier Nähte am Zahnfleisch. Oh, nee.
Ah, du gehst da mit der Zunge mal dran, ja.
Ich komme da mit der Zunge dran, deswegen ist das mega nervig beim Sprechen.
Ich kenne das, ja.
Ja, aber hey, ich werde das.
Das ist das Leben, das ist das Leben. Das ist das Leben,
genau. Ja. Also. Erschienen ist das Album am 6. April 2009 auf dem Label Heavenly Records. Aufgenommen in verschiedenen Studios in England, darunter den Big Red Studios, den Rockfield Studios, Frank Bow Sound. Zwischen 2007 und 2008, es dauert 55 Minuten und 29 Sekunden, produziert wurde das Ganze von Dan Austin und John Leckie. Es hat sich über 60.000 Mal verkauft und damit den zweiten Platz der UK Album Charts erreicht. Es wurde für den Q Award 2009 als bestes Album nominiert. So, und ich muss sagen, ich bin bei den Reviews ein bisschen ausgerastet. Also ich habe bei allen Alben verhältnismäßig viel geschrieben und auch mir wirklich, also ich bin, Eigenlob stinkt und so, aber
ich bin gespannt, was du da schreibst. Okay.
Also, manchmal ist ein Album wie ein langer Spaziergang durch unbekanntes Terrain. Aufregend, aber nicht immer bequem. Kingdom of Rust fühlt sich genau so an. Eine Reise durch dichte Wälder aus Melancholie, vorbei an spröden Landschaften aus Rock und Elektronik, stets begleitet von der unterschwelligen Sehnsucht, die diese Band so meisterhaft verkörpert. Der Opener Jetstream ist ein gewaltiger Startschuss. Der Song baut sich wie ein heranrollender Sturm auf, treibend hypnotisch und zieht mich mit seiner magischen Elektronik und pulsierenden Dynamik sofort in seinen Bann. Hier zeigen Doves, was sie können. Klangliche Welten erschaffen, die sich weit und grenzenlos anfühlen. Hätte das Album diesen Ton weitergeführt, wäre es vielleicht ein Meisterwerk geworden. Doch dann kommt der Titeltrack, Kingdom of Rust, der mit seinem unverhohlenen Country-Einschlag und einer leicht holprigen Melodie wie ein Kieselstein im Schuh wirkt. Er ist nicht schlecht, keineswegs, aber er passt nicht. Er reißt mich aus der Stimmung, die Jetstream so eindringlich aufgebaut hat. Und ich frage mich, warum? Warum diese Rast in fremdem Gelände? Doch spätestens mit Winter Hill, eine Hymne, die mit federnden Gitarren und einem schwebenden Refrain das Herz trifft, gewinnt mich die Band zurück. Hier ist es, dieses Gefühl von Freiheit und Wehmut, das Duff so einzigartig macht. Der Song ist wie eine kalte Brise, die über eine verlassene Hügellandschaft streicht. Ein klares Highlight. Doch es gibt auch rockigere Tracks wie The Greatest Denier, die mich zurück in vertrautes Fahrwasser holen. Der Song verbindet mühelos die introspektive Tiefe der Band mit einem treibenden Rhythmus und leichten Gitarrenlinien, die an ihre stärksten Momente erinnern. Es ist eine Art stiller Triumph, zurückhaltend, aber von einer unterschwelligen Dringlichkeit durchzogen, die unaufdringlich fesselt. Auch House of Mirrors verdient Erwähnung. Ein Song, der wie ein zersplittertes Glas wirkt, roh reflektierend voller Ecken und Kanten. Hier experimentieren Doves mit einer raueren, weniger polierten Seite ihres Sounds, die der Gesamtstruktur des Albums eine willkommene Dosis Energie verleiht. Es ist, als ob sie mich daran erinnern wollen, dass hinter all der Melancholie auch die rohe Kraft einer Liveband steckt. Kingdom of Rust ist ein starkes Album, keine Frage. Doch es fühlt sich ein wenig wie eine Sammlung einzelner Postkarten an, statt wie ein zusammenhängendes Album. Es gibt viele wunderschöne Bilder, aber nicht alle hängen sie an der gleichen Wand. Ich mag diese Reise, auch wenn sie nicht immer einfach ist. Kingdom of Rust ist kein perfektes Album, aber es ist ein bleibendes Erlebnis. Und das ist ja vielleicht manchmal sogar besser.
Das stimmt. Nee, cool. Freut mich sehr, was du da geschrieben hast. Also,
ja. Und muss ich auch sagen, ich finde das Cover des Albums, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich finde es ein wunderschönes Cover. Also es ist einfach farbig, ne? Es ist so schön.
Ich weiß auch nicht, was das sind, Fotografien, glaube ich, die übereinander gelegt wurden, aber ich habe keinen Plan. Ich hab das Gefühl, da wurde immer in so einen Bergbau rein fotografiert, der auch rostig ist oder so, keine Ahnung.
Deswegen halt auch dieses Postkartenmotiv, ne? Deswegen habe ich das, weil ich halt auch
genau, also Bilder ganz komisch und das aber so mit so Silhouetten und so gearbeitet und schöner Font für die Texte und so.
Genau, aber, und in der Mitte ist halt so ein Funke, also ihr seht das ja auch gerade in eurer Podcast App, könnt ihr das euch angucken.
Aber ich stimme dir bei allem zu, was du sagst, außer dem Titeltrack, weil ich liebe dieses Ding, weil also das trifft mich so krass ins Herz und es ist einer der schönsten Songs, die ich je gehört habe. Also deswegen, aber alles gut, alles gut.
Ja, irgendwie
subjektiv.
Ich, Ich finde den nicht mal, jetzt irgendwie scheiße oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich finde der, ich finde den so irgendwie so langweilig nichtssagend irgendwie. Du hast halt dieses Jetstream, was halt so mega geil ist, was sich so voll reinzieht.
Also, ja, ja, ich habe neulich noch ein Interview mit der Band gehört und zu dem Album. Und ja. Die haben halt bewusst, wollten die wirklich bei diesem Album, wie du schon sagtest, Postkarten, das ist deine Ausdrucksweise, die wollten halt jeden Song wirklich anders machen.
Ja,
Jeder Song sollte einen anderen Sound haben und trotzdem haben die es irgendwie geschafft, mehr oder weniger das ganze Ding kohärent zu machen, also irgendwie zusammenhängend zu machen. Vielleicht manchmal auch nicht so ganz, aber es ist irgendwie dann doch ein Album. Also es ist nicht so wie so irgendwie so ein Sammelsurium irgendwie, was nicht zusammenpasst.
Ja.
Es passt schon irgendwie zusammen. Und ja, freut mich auch sehr mit House of Mirrors, weil es auch einer meiner Lieblingstracks da drauf. Also
mein
hat so ein bisschen was von Doors, finde ich auch. Aber
ja? Gut. Ja. Also mein Lieblingssong ist hier Winter Hill.
Ja, Winter Hill ist Gold. Es ist Postgold.
So gut, so schön, so wunderbar, also wirklich wunderschön.
Der kriegt mich immer, der Song, auf jeden Fall. Ja,
ja,
auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, und also vielleicht greife ich jetzt so ein bisschen vor. Nee, ich greife jetzt mal nicht vor. Erzähle ich dir später. Erzähle ich später.
Okay.
Ja,
genau. Dann, du hättest jetzt OPM oder Union Youth?
OPM habe ich jetzt.
Ja.
Ja. Okay. Other People's Money. Nein, das muss ich korrigiere das direkt mal. Also nein, Spaß. OPM, Menace to Sobriety. Die Band-Bio. OPM ist eine kalifornische Band, die 1999 in Los Angeles gegründet wurde. Die Abkürzung OPM steht für Open People's Minds und spiegelt das multikulturelle, genreübergreifende Konzept der Band wider. Musikalisch bewegt sich OPM zwischen Rap, Rock, Reggae und Pop, wobei ihre Songs oft von entspannten Lebensgefühlen, Party-Vibes und sozialkritischen Themen geprägt sind. Ihr Durchbruch gelangt OPM 2000 mit der Single Heaven is a Halfpipe aus ihrem Debütalbum Menace to Sobriety. Der Song, eine Hymne an die Skateboard-Kultur und die Freiheit des Lebens, wurde ein weltweiter Hit und erreichte...
Mein Skateboard ist wichtiger als Los Angeles.
Ja, richtig. Und erreichte hohe Chartplatzierungen in mehreren Ländern. Dieses Lied blieb ihr bekanntestes Werk und brachte der Band eine treue Fangemeinde ein. OPM besteht aus Gründungsmitgliedern wie John E. Necro, Sänger und Rapper, und Matthew Mashery, Sänger und Gitarrist, die die Band mit ihrer entspannten und gleichzeitig energiegeladenen Musik prägen. Im Laufe der Jahre durchlief die Band mehrere Besetzungswechsel, blieb jedoch ihrer stilistischen Vielfalt treu. Die Band veröffentlichte weitere Alben wie For the Masses oder For Them Asses. ich habe das Cover gesehen von dem Album, sehr lustig. 2004 erschienen und California Poppy 2006 und tourte weltweit. Obwohl OPM nie an den Erfolg ihrer ersten Single anknüpfen konnte, haben sie sich in der alternativen Musikszene etabliert und werden von Fans für ihren einzigartigen Sound und ihren lebensfrohen Ansatz geschätzt. Auch nach über zwei Jahrzehnten steht OPM für musikalische Freiheit und die Liebe zur kalifornischen Lebensart. Zu den Kurzfacts. Erschienen ist das Ganze am 27. Juni 2000. Laufzeit ist 45 Minuten 15 Sekunden, bei Atlantic Records erschienen. Aufnahmeort ist irgendwo in Los Angeles. Aufnahmezeitraum 1999 bis 2000. Produzent Michael Patterson und John E. Necro. Verkaufszahlen, ja, locker über 500.000 weltweit. Das heißt Goldstatus in mehreren Ländern. Gut, zu meiner Kritik. Dieses Album von OPM ist ein einziger Karneval. Und das meine ich wortwörtlich. Fest des Fleisches. Schon die Lyrics von Johnny Necro sind ordentlich sexuell aufgeladen. Da schwingt das eine Teil, da ein anderes zum Beat. Titten und Ärsche. Dazu strömt der Piraten rum, hektoliterweise in diese Orgie aus Fleischeslust, Lebenslust und Lust am Experiment. Dass diese Orgie auch musikalisch überhand nimmt, ist ein fettes Plus auf Seiten dieses Albums. Ich kannte nur Heaven is a Halfpipe und wusste, dass Johannes diesen Song liebt. Diese Liebe kann ich zwar bis heute nicht wirklich teilen, aber dafür gibt es ja Alben. 10 andere Songs, die voller Tempi und Genrewechsel sind. Die Laune ist grandios, das Fest ist im vollen Gange. Manchmal blitzt hier und da ein Moment auf, wo ich denke, da hat Uncle Cracker und Kid Rock mitgemischt, die ich ja nicht so knorke finde, aber hey, das sind die kleinen Hürden auf dem Weg ins Spaßparadies. Generell hat OPM mich wirklich mit Menace to Sobriety überrascht. In den besten Momenten kommt es vom Spaßfaktor locker an die Fun-Loving Criminals ran und ist dabei musikalisch 10-mal versierter. Ja. Chapeau. Also Anspieltipp El Capitan und Undercover Freak.
Ja. Ja. OPM ist wie noch eine Band, die heute hier noch auftauchen wird. Eine Band, die vor ihrer, die sind gegangen, bevor sie so richtig, richtig erfolgreich werden konnten. Und zwar auch irgendwie aus dem gleichen Grund, nämlich einer der Sänger, das sind ja zwei Sänger, ist ja ein MC, also ein MC und ein Sänger. Und der Matthew Mashery, der ist nach der Tour zu dem ersten Album ist der ausgestiegen, weil er gesagt hat, ich kann das alles nicht. Und ich finde, das Album ist, ich habe es jetzt auch noch mehrfach durchgehört, ich finde, es ist unfucking fassbar gut. Ich wundere mich jetzt auch, dass du gar keine Beastie Boys Parallelen gesehen hast, weil finde ich, hört man auch durchaus. Also gerade
Das stimmt, das habe ich, ja, ich habe.
Also der Opener Stash Up, fantastisches Sample von der Song ist von Jane's Addiction. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber es ist halt also Jane Addiction Sample. Ja. Das hat schon irgendwie Sabotage-Vibes. Also Sabotage ist ein besserer Song, aber Stash Up ist schon sehr geil. Und Heaven is a Halfpipe ist gar nicht so sehr mein Lieblingssong. Ich mag den sehr, aber der hat halt irgendwie so ein bisschen dazu geführt, dass halt OPM irgendwie so als One-Hit-Wonder abgespeichert sind.
Ja, klar. Ja.
Aber ich finde das ganze Album, ich finde das ist so geil. Ich finde da ist kein Stinker dabei
und es hat auch einen guten Flow so.
Ja, und ich finde vor allem auch die Skits, da sind ja irgendwie so zwei Skits drauf. Ich finde die so lustig. Hier Rage Against the Coke Machine.
Ja, das stimmt.
Das ist so gut. Und ja, also ich finde auch den Rausschmeißer Fish Out of Water, das ist, glaube ich, mein Lieblingssong von OPM, weil der Text ist halt auch gut. Geht halt um, du kannst, du wirst, wenn du einfach nicht da bist, wenn du nicht in deinem Element bist, kannst du dir so viel Mühe geben, wie du willst, das wird nix, musst dein Element finden. Finde ich schon sehr geil.
Ja, gut, passt.
Und du hast im Vorgespräch, oder hast du es eben gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Du hast gesagt, das Cover sei so hässlich. Warum findest du das Cover hässlich?
Also, ich finde, das da fallen mir meine Augenstäbchen raus. Also das ist diese
Buntstiftzeichnung.
Ja, da passt irgendwie, finde ich, halt. Also wo du sagst, da bei das passt alles zusammen, hier passt irgendwie nichts zusammen. Es ist okay, man kann keinem Kind vorwerfen, dass es scheiße zeichnet. So.
Aber, ja, gut, man weiß jetzt nicht, wie alt die Person war, die das gezeichnet hat.
So, aber,
46.
Nee, aber ich finde
nicht Monate.
Also dieses Polizeiauto. Das sieht aus wie so ein Brotkasten. Und dieses aggressive Gesichtsausdruck von diesem Kind da am Straßenrand. Ich meine, man erkennt, dass es immer ein Kind ist, aber es ist halt wirklich, es macht mich aggressiv. Und diese Rottöne in dem Himmel es ist für mich irgendwie ein Cover zum Weggucken. Das Sahnehäubchen obendrauf ist halt wirklich der Schriftzug OPM, der absolut nichts mit dem Albumcover zu tun hat.
Ja, der ist also, wirklich, der ist wirklich weird. Also das ist wirklich so Photoshop-Fail, weil das wirklich
kompletter
so
Fail.
Das ist halt so draufgeklatscht.
Draufgeklatscht. Okay. Also und das sehe ich halt leider häufig, also ich muss das jetzt, ich pauschalisiere jetzt hart, aber ich sehe das halt häufig gerade bei amerikanischen Alben, dass die absolut nicht so so eine die haben halt zumindest nicht meinen Sinn für Kunstgeschmack, wie europäischen also, Kunstgeschmack,
sag ich mal. Also so. King Tuff sind Amerikaner und das Cover, finde ich, ist jetzt
Das stimmt. Das ist dann wieder, es ist minimalistisch geil, ja, das stimmt. Ja, okay. Ach Mensch. Ja, ich sag ja, ich pauschalisiere hart. Ist okay. Es gibt ja immer Ausnahmen und ja. Und nicht jeder hat ist heißt The Velvet Underground und hat Andy Warhol am Start mit der Banane.
Also. Genau. Peel off.
Peel hier oder so.
Peel ja. Hier, genau, irgendwie sowas. Ja. Okay, gut.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was haben sie denn? Okay, also King Tuff und Halleluja. Okay, du bist ja eigentlich total total für Gitarrenmusik. Ich denke, Kiwanuka ist auf 2.
Nein, King Tuff.
Okay, krass. Ja, heftig.
Ja. Ja. Wow. Also ich war auch selbst von mir überrascht und vielleicht
das ist das erste Mal Soul-Musik auf 1.
Ja, Halleluja. Ja, es ist heftig. Halt, ja, also ich habe auch gesagt, so Kiwanuka, das ist okay, so ist Jazz und Soul, also wenn es nicht scheiße ist. Interessant.
Interessant.
Okay, aber kommen wir erstmal zu King Tuff.
Ja.
Ja. King Tuff ist das Soloprojekt des US-amerikanischen Musikers Kyle Thomas, der 1984 in Brattleboro, Vermont geboren wurde. Mhm. Die Band ist bekannt für ihre Mischung aus Garage Rock, Psychedelic Rock und Pop, die mit einer spielerischen, retro-inspirierten Ästhetik präsentiert wird. Thomas startete King Tuff 2006 als kreatives Ventil, um seine Liebe zu eingängigen Melodien und verzerrten Gitarren auszuleben. Das Debütalbum Was Dead von 2008 erlangte schnell Kultstatus in der Garage-Rock-Szene und wurde für seine Lo-Fi-Ästhetik und unkonventionellen Texte gefeiert. Nach einem kurzen Schaffensstillstand kehrte Thomas mit dem selbstbetitelten Album King Tuff 2012 zurück, das bei Sub Pop Records veröffentlicht wurde und seine Fangemeinde erweiterte. Songs wie Sun Medallion und Keep On Moving brachten ihm internationale Aufmerksamkeit und zeigten seine Fähigkeit, Nostalgie mit modernem Songwriting zu verbinden. King Tuff veröffentlichte weitere Alben, darunter Black Moon Spell 2014 und The Other 2018, die eine reifere und experimentellere Seite des Künstlers offenbarten. In seinen Werken erforscht er Themen wie Liebe, Isolation und die Suche nach einem höheren Sinn, immer verpackt in hypnotischen Melodien und energiegeladenen Arrangements. King Tuff hat sich als einflussreicher Künstler in der Indie- und Garage-Rock-Szene etabliert, dessen Musik durch ihre unbeschwerte und gleichzeitig introspektive Qualität besticht. So, erschienen ist das Ganze am 23. September 2014. Es dauert 43 Minuten und 55 Sekunden, die sich nicht so anfühlen. Jetzt, wo ich das gerade lese, krass,
krass.
Deutlich länger, als es sich anfühlt. Es ist ja auch auf Sub Pop Records erschienen. Es wurde aufgenommen in Los Angeles. Produziert wurde das Ganze von Bobby Harlow und King Tuff. Verkaufszahlen, keine offiziellen Zahlen, jedoch großer Erfolg in der Indie-Rock-Szene. Aufnahmen in diverse Best of 2014, Listen der Rock-Szene. So, zu meiner Review. Mit Black Moon Spell zaubert Kyle Thomas alias King Tuff ein Album herbei, das gleichermaßen Rock'n'Roll-Mythos und ausgelassener Spaß ist. Ein knallbunter Trip, der von Garage-Rock und Power-Pop durchzogen ist, dabei aber immer ein Augenzwinkern behält. Es ist ein Album, das sich nicht nur in die 60er und 70er zurückkatapultiert, sondern dir dabei auch die verrücktesten Geschichten erzählt, als hätte Dracula selbst in der Produktion seine Finger im Spiel gehabt. Bereits der Titeltrack Black Moon Spell zieht mich in eine Welt aus fuzzigen Gitarrenriffs und magischer Energie, die an die düstere Seite von Led Zeppelin oder Black Sabbath erinnert. Doch bevor ich mich komplett in diese Hexerei verliere, bringt Headbanger die Party auf den Boden zurück. Mit Texten, die eine Liebeserklärung an die Heavy-Metal-Kultur und ihre Plattensammler sind. Die Zeilen Me and you, we got a true connection, I knew it when I saw your record collection sind so herrlich nerdig, dass ich mir ein breites Grinsen nicht verkneifen kann. Und dann ist da I love you ugly. Eine verschrobene, aber unwiderstehliche Liebeserklärung an die Außenseiter dieser Welt. You look like shit and I'm telling you the truth, singt Thomas mit einer charmanten Ironie, die nur King Tuff so hinbekommt. Der Song ist nicht nur lustig, sondern auch erstaunlich herzerwärmend. Das perfekte Beispiel für die Balance zwischen Humor und Melodie, die das Album prägt. Einen Kontrapunkt setzt Eyes of the Muse. Eine Hymne an die Inspiration, die zwischen verträumten Gitarren und einer fast sakralen Stimmung schwebt. Hier glänzt King Tuff mit einer Intimität, die zeigt, dass hinter all dem fassigen Wahnsinn auch ein echter Songwriter steckt. Black Moon Spell ist ein Album, das sich nicht in Schubladen stecken lässt. Es ist ein raues, freches Stück Rockmusik, das von Punk bis Psychedelia alles einfängt und dabei nie seinen Humor verliert. Es erinnert uns daran, dass Rock'n'Roll nicht perfekt sein muss. Er muss nur Spaß machen. Und genau das tut dieses Album in jeder schrägen Minute.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ja.
Wirklich, ja. Ich hatte das ganz lange auf der Eins, weil ich das halt so oft gehört habe. Und ich war so, warum ist das so gut? Warum ist das so, das ist so.
Es ist halt so, die Riffs sind so Banger irgendwie. Also, ja, also, ist also so, schon wirklich. Mit Black Moon Spell so rauszugehen und sagen so, hey, geil.
Ja,
nicht
zu viel, sonst gibt's GEMA.
Entschuldigung. Ich hab abgebrochen.
Alles gut. Abbruch. Telefonstreich. Nee, aber es ist wirklich fantastisch. Also ich finde auch alle.
Ich liebe Fassgitarre. Ich liebe einfach Fassgitarre.
Und Headbanger, finde ich, ist halt. Das ist so catchy, also und nee, wirklich, also es ist, du hattest mir ja auch irgendwann mal so einen Sampler geschenkt, so in Fuzz We Trust.
Ja, stimmt. Boah, was war, ach ja! Ja, das war geil, stimmt.
Ja, ich fand den so ganz okay und hab mich da jetzt gar nicht so sehr mit befasst, aber hier, das King Tuff ist wirklich, wirklich geil, also
ja,
top. Also danke dafür.
Sehr gern.
Ich kann dem nichts hinzufügen.
Ja, ich auch nicht. Also hört's euch an, Leute. Das ist nice. Aber ich finde schon, der klingt schon wie krass wie Mark Bolan, oder?
Ich kenne T-Rex. Ich habe T-Rex nie viel gehört. Das ist so. Meine Mutter hat das gehört. Ne, die hatte natürlich auch irgendwie einen 8 Meter Starschnitt als Teenager an der Wand, hat sie mal erzählt.
Krass, okay.
Ja, ich kenne halt hier Children of the Revolution und
ja. Also das
wie ist, heißt denn das Get It On und so.
Bang a Gong, Get It On. Ja.
Genau, in meiner Erinnerung war Mark Bowl noch einen Ticken höher, aber ey, keine Ahnung.
Stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann auch ein, also gut, Mark Bowl ist auch so ein halber Gitarrengott, aber halt nicht für Fassgitarre. Also und das geht halt hier deutlich in die krassere Indie-Richtung so. Ne? Deswegen meine ich halt so, kennst du Dinosaur so Junior so ein bisschen?
Ich kenne
so.
den Namen habe ich schon mal gehört, halt
so
aber
in diese Richtung so und ja. Aber ja, es haut rein. Ja, geile Mucke. Okay, ja, kommen wir zu Union Youth. Union Youth, The Boring Years, zur Band-Bio. Union Youth war eine deutsche Alternative-Rock-Band, die 2001 in Bad Bentheim gegründet wurde. Die Band bestand aus Matze Exler am Gesang, Tobias Tex Gerhard an der Gitarre, Christoph Krishan Witschorek am Bass und Ludwig Ludi Manneke am Schlagzeug. Musikalisch wurde Union Youth stark von Bands wie Nirvana und den Smashing Pumpkins inspiriert, was sich in ihrem intensiven, rohen Sound und den emotionalen Texten widerspiegelt. Ihr Debütalbum The Royal Gene erschien 2003 und erhielt viel Lob von Kritikern, die die Band als eine der vielversprechendsten Vertreter der deutschen Rockszene feierten. Insbesondere Extras charismatische Stimme und die düsteren, introspektiven Lyrics wurden hervorgehoben. Die Band tourte international, unter anderem in den USA, wo sie von der alternativen Rockszene positiv aufgenommen wurde. Trotz ihres Potenzials und einer leidenschaftlichen Fangemeinde blieb der große kommerzielle Durchbruch aus. Nach persönlichen Differenzen und dem steigenden Druck löste sich Union Youth 2005 auf. Die Band hinterließ jedoch ein starkes Vermächtnis in der deutschen Alternative-Szene und beeinflusste viele junge Musiker. Nach der Trennung widmeten sich die Mitglieder anderen Projekten, wobei Matze Exler als Sänger der Band Pictures erneut Aufmerksamkeit erlangte. Union Youth bleibt ein Geheimtipp für Fans emotionaler und kraftvoller Rockmusik, die trotz kurzer Lebensdauer einen bleibenden Eindruck hinterließ. Zu den Kurzfacts. Erscheinungsdatum 2005, Laufzeit 36 Minuten 22, Label Eat the Beat Music und Roadrunner Records, Aufnahmeort Puck Recording Studio in Dänemark, Produzenten Michael Ilbert und Pelle Gunnarfeld, Musikstil Alternative Rock mit Grunge-Einflüssen. Besonderheiten, zweites und letztes Album der Band 2013 als Reissue mit Bonustracks neu veröffentlicht. Ja, zu meiner Kritik. Also, ich möchte zu dieser Perle gar nicht viele Worte verlieren. Union Youth schwebten damals im Jahr 2005 komplett unter meinem Radar. Ich habe sie schlicht verpasst. Das war ein Fehler. Die Musik ist schrammelig melodisch und einfach nur wunderschön. Das Interessante an dieser Band ist, dass sie auf der einen Seite schlichtweg einfach wunderschön, ich muss es nochmal betonen, wunderschöne Musik geschrieben hat, auf der anderen Seite aber musikalisch unglaublich schwer einzuordnen ist. Es klingt nach Post-Grunge, aber Matze Exler klingt halt gerade nicht nach der 100. Version von Cobain, sondern hat vielleicht die Stimme im Grunge, die mich am ehesten noch an Liam Gallagher erinnert. Eine krasse Mixtur, die großartig klingt. Aber da ist weitaus mehr. Manchmal klingt Matze auch nach dem Sänger von Fontaines DC und war damit quasi seiner Zeit voraus. Aber nun zur Musik. Wenn das Album mich am Anfang noch nicht ganz hatte, so wollte ich am Ende, dass es gar nicht mehr aufhört. Mehr möchte ich nicht sagen. Sowas gibt es selten. Ich hätte den Jungs rund um Matze einfach ewig zuhören können. Anspieltipp, alles. Also ja, das ist ein Album, was mich einfach weggeblasen hat.
Perfekt, ne?
Es ist ein perfektes Album, ja.
Ja, und es tut, also ich habe die...
Es ist krass.
Damals, ich habe die...
Nach, da kriege ich Gänsehaut, sorry. Ja,
ich habe die in ihrer Zeit auch, ich habe die so ganz knapp gerade verpasst. Also ich habe ich habe die nicht selber live gesehen, aber ein DJ-Kollege im MTC damals hatte von denen irgendwie eine Promo bekommen oder so. Na, also das muss irgendwie 2004 oder so gewesen sein, weil da war The Boring Years noch nicht draußen. Aber der hat halt so eine Promo bekommen von irgendwem. Und er meinte so, ja, hier, Band aus Niedersachsen, ich kenne die auch gar nicht, aber Alter, du musst dir das anhören, das ist so gut. Da waren auf dieser Promo, es war so eine, früher gab's das noch, da gab's dann so gebrannte CDs, da war dann so drauf, not for resale, not for just promo, haben die wahrscheinlich auch einen Radiosender geschickt, was weiß ich. Und man kann als, gibt's heute immer noch, kannst du als DJ, kannst du dich in so Verteiler eintragen lassen, wie gesagt. Und der hat mir das halt gegeben. Und da waren drauf, Sweet Song, Yeah und ich glaube Straight and Narrow. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Sweet Song und Yeah waren auf jeden Fall. Es waren drei Songs drauf. Und Sweet Song hat uns so weggeblasen. Wir haben das dann wirklich in jedem DJ-Set haben wir das gespielt damals, halt hier 2000er Indie-Disco. Alter, das war wirklich jedes verdammte Mal, konntest du die Uhr nachstellen, sind mindestens 3-4 Leute zur DJ-Kabine gekommen und haben, was ist das? Weil es gab noch kein Shazam. Trotzdem sind die nicht die größte deutsche Band der frühen 2000er geworden. Und
da gibt's einen Grund, ja.
Ja, leider gibt's da einen Grund.
Ja, also du hast mir dankenswerterweise, muss ich wirklich sagen, dankenswerterweise, einen Link geschickt zu einem Film, ich glaube, das war 2017 oder so.
2018, irgendwie sowas.
Bei der Berlinale lief. Ja, jedenfalls Könige der Welt heißt der und
gibt's auf YouTube. Wir packen den Link auch in die Shownotes.
Ja, also die gibt's auf YouTube. Es ist ein ja nicht ganz einfach zu es ist nicht ganz einfach zu verdauen, der Film.
Ja.
Aber es ist so brutal echt und ernst. Ja. Nicht echt und mutig. Ich muss ganz sagen, verdammt mutig. Weil, um es kurz zu machen, der Sänger Matze hatte halt ein krasses Drogenproblem bekommen. Und wie halt vielen Bands, ich möchte das jetzt aber auch nicht kleinreden oder so, sondern der Film macht das genau das Gegenteil. Der Film folgt der Band über Jahre quasi, also über diesen Werdegang und auch über den Bruch der Band hinaus, weil die Band bricht halt irgendwann und verfolgt halt Matze auch in den Entzug und in den Entzugskur und man kriegt erstmal zu spüren, was das eigentlich zu bedeuten, was das bedeutet für eine Band, wenn der Sänger nicht, also in diesem Metier, wo man in Bars auftritt und was auch immer, also wo man wirklich in ein unstetes Leben führt, wenn man so will, ja.
Er war einfach der Zug und vor allem der Zugang zu Drogen halt so erschreckend einfach ist. Also es ist in der Clubszene ist das ja auch so. Also ich sehe, wie oft mir schon alles Mögliche angeboten wurde. Das ist halt schwer. Also
es ist unglaublich schwer, aber diese Liebe zur Musik bringt die halt wieder zusammen. Die Freunde, die sich eigentlich überhaupt nicht mehr angucken wollten, sozusagen. Ja. Und das ist auch ein Film über Freundschaft. Also ich will nicht zu viel erzählen. Also es ist ein wirklich ganz starker Film, der Gott sei Dank auch einigermaßen gut ausgeht. Also weil mit Pictures gibt's halt eine neue Band. Und ich habe die Musik jetzt gerade nicht großartig gehört. Also dafür hatte ich keine Zeit, aber ich finde es gut, dass sie sowas machen.
Ja. So. Ja, also ich empfehle die Doku auch jedem. Also es ist ein wirklich guter Film. Was mich halt an einer Stelle besonders, da musste ich kurz ausmachen, weil ich so, Alter, what the fuck? Weil ich habe doch erzählt vor ein paar Wochen, dass ich nie Heroin nehmen darf, weil ich sofort abhängig werden würde, weil ich das weiß, weil ich hatte ja diese krasse Blinddarm-OP.
Ja.
Also, das ist krass, aber ich hatte eine Blinddarm-OP und da habe ich ja Morphium und irgendein krasses Opioid, Propofol bekommen.
Ach du Scheiße, okay.
Vor der OP und Alter, ich habe mich so fucking gut gefühlt. Also wirklich, ich habe diese Ruhe, ich habe eine Ruhe verspürt. Das ist unfassbar, wirklich. Ich habe gedacht so, Alter, scheiß auf Blinddarm, egal. Ich kann nicht jetzt wieder nach Hause. Und der Arzt meinte, sie bewegen sich gar nicht. Sie haben gerade ein starkes Opiat bekommen. Sie liegen jetzt hier und alles in Ordnung. Ich so, ja, okay. Und es gibt in dieser, während der Typ in der Entzugsklinik ist, sagt ihm ja die Therapeutin so, ja, wie fühlen Sie sich denn jetzt mit den anderen Medikamenten? Der so, ja, okay. Und dann zählt sie halt auf, was er bekommt. Und das sind halt einfach meine ADHS-Medikamente, ne? So zählt die halt einfach auf, so.
Ach, fuck,
Medikinet und ich will jetzt nicht falsch sagen, aber Medikinet war auf jeden Fall dabei. Und dann habe ich auch gedacht, so, das kann nicht wahr sein. Also der Typ hat halt offenbar halt auch einfach ADHS in irgendeiner Form und hat halt praktisch sehr, sehr früh Heroin als Ersatzmedikation gefunden.
Mm.
Und ist halt einfach irgendwie ungeil. Und das habe ich auch gedacht, das kann nicht wahr sein, fuck.
Ja, und das hat dich dann, man musste ausmachen, um so ein bisschen Abstand zu kriegen, oder?
Ja, muss ich kurz überlegen. Also ich habe schon, weiß ich, 10 Minuten später habe ich weitergeguckt. Das war jetzt nicht so, aber
Okay.
Ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, der Film an sich geht gut aus, aber Pictures haben sich Anfang diesen Jahres aufgelöst.
Ach so, ja gut, okay.
Woher auch? Also ich wusste es auch nicht, ich habe es nachgeguckt.
Schade.
Aber es wirkt jetzt auch nicht so, als hätten die sich aufgelöst, weil wieder irgendeine Scheiße. Also dem scheint es okay zu gehen.
Ich hoffe es. Ich hoffe es.
Ja, sehr. Ich hoffe es
also,
auch.
Also über den ganzen Film hinweg wird er einem immer so, also der wird eigentlich nie unsympathisch, aber
nee.
Er wird immer sympathischer und
ja.
Ja. Am Anfang denkt man so, um Gottes Willen, wie kaputt ist dieser Typ, ja?
Am Anfang ist man noch so bei den Bandmitgliedern, wo man denkt so, Leute, was, tretet dem mal in den Arsch, wie kann das sein? Aber ja, dann kriegt man halt mit so, ja, nee, die kennen sich halt alle seit 30 Jahren, die waren ja schon irgendwie als Kinder befreundet und die wissen halt so, ja, nee, das ist halt der Matze, das ist halt, ja, und das ist schon krass, ist wirklich geil.
Ich wollte noch kurz eine Sache dazu sagen, ich hatte das auch, glaube ich, dir kurz per WhatsApp geschrieben, aber das wissen ja unsere Zuhörer nicht. Es gibt eine krasse Parallele zu Darfs wiederum, also weil der Sänger, der Jimmy Goodwin, ist halt schon längere Zeit alkoholkrank und auch psychisch krank. In welcher Weise psychisch krank, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber also auf jeden Fall alkoholkrank und der hat da echt Probleme. Und das geht halt so weit, dass die Band, die kommt jetzt nächstes Jahr mit einem neuen Album. Immerhin. Aber die gehen auf England-Tour ohne Jimmy Goodwin. Also ich weiß auch nicht, wie die das machen wollen. Also offensichtlich die beiden Mitglieder wollen dann selber singen, aber es ist halt nicht dasselbe ohne den Frontmann quasi. Aber der hat halt so zugestimmt, sondern von wegen macht das und so, aber er kriegt das halt nicht gewuppt irgendwie. Und das hat mich halt heftigst an diesem Film und auch an diese ganze Situation bei Uni News und Pictures erinnert. Und das ist halt eine ähnliche Situation. Irgendwie machen die immer noch geile Mucke, aber weil zum Beispiel die neue Single Renegades ist halt auch sehr geil, sehr, sehr angelehnt an Blade Runner auf dem Text und so, was mich auch sehr, sehr triggert, muss ich sagen. Aber gut, ich schweife aus. Aber es ist wirklich ein Jammer. Also es ist ein fucking Jammer, weil eine Band, die so auch bei Das und bei Uni News, also so jeweils muss man sagen, eine Band, die so geile Mucke macht, Bands, die so geile Mucke machen, dass sie dann so gebeutelt sind durch halt
ja, es ist,
psychische und oder psychosomatische und Drogen.
Ja. Probleme. Also es ist falsch, dass alle guten Künstler leidende Menschen Charaktere, Figuren sind. Das ist falsch, das stimmt nicht. Ich kenne sehr viele Leute, die sehr viele Kreativschaffende, die richtig gut sind, die auch wirklich gute Kunst machen, die mental sehr stabil sind. Allerdings, und das muss ich schon sagen, die Oberliga, also die wirklich fucking gut sind, also die, ob das jetzt Comedy ist, ob das Musik ist, ob das Film, was auch immer ist, also wirklich die, wo du denkst so, Alter, das ist ja komplett überirdisch. Da bin ich noch keinem begegnet, der mental stabil war. Also,
okay,
da besteht offenkundig ein Zusammenhang und es gibt auch ein paar Studien, sind halt, ja, Psychologiestudien ist immer so.
Ja, die Bühne als Ventil quasi, ne?
Ja, es muss nicht unbedingt Bühne sein. Es gibt ja auch Schriftsteller, also Chuck Palahniuk hier vor Fight Club und so. Also der hat auch
David Foster Wallace.
Ja, der hat auch einen an der Waffel. Also
hatte.
Also ich meine das positiv. Oder hier.
Nee, ist klar. Ja.
Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Fear and Loathing in Las Vegas.
Oh ja.
Das ist immer
Hunter,
so
Hunter S. Thompson. Hunter genau, S. Thompson. Ja.
Das ist immer der Moment, wo die Zuhörer so schon sagen so.
Zwei Buchhändler.
genau, zwei Buchhändler. Hunter S. Thompson.
Oder soll man sagen Ex-Buchhändler? Ich meine.
Ja, nö.
Wie siehst du dich da?
Du kriegst den Jungen aus der Buchhandlung, aber nicht die Buchhandlung aus dem Jungen.
Der Buchhandelsmob.
Ey, ohne Scheiße, ich habe das wirklich immer, also es gibt ja nicht mehr viele Buchhandlungen, aber ich habe das wirklich Muskelgedächtnis. Ich gehe in eine Buchhandlung, ich komme an einem Tisch.
Ich kenne das.
Ich komme genau, an einem Büchertisch vorbei, ein Buch liegt schief. Ich mach das gerade.
Genau.
Das ist einfach, und dann alphabetisierst du die ganze Scheiße.
Ja, das mache ich nicht, das mache ich nicht, aber wirklich diese Vorbeigeh-Moves, die man sich damals immer so angewöhnt hat, ne, wenn du Spiegel-Bestsellerliste irgendwie ein Buch steht falsch rum, weil jemand hat sich's angeguckt, Klappentext gelesen und hat's wieder zurückgestellt, ne, halt sowas.
Absolut. Ne? Man dreht es halt um. Wer diesen Tick nicht hat, ist für mich kein Buchhändler.
Ja, ist wirklich wahr. Ja,
absolut.
Ja, aber ja, es gibt ja nicht mehr viele Buchhandlungen, aber wenn ich mal eine sehe, gehe ich fast immer rein kurz, die ich noch nicht kenne.
Ja. Ich komme noch nicht, überhaupt nicht, als Vater komme ich nicht mehr zum Lesen.
Ja. Ganz Kinderbücher.
Auch Kinderbücher sind geil, wirklich.
Ich hab so ein cooles Kinderbuch im Kindergarten, also Praktikum gemacht, habe ich das immer vorgelesen. Das war super, das war wie so ein Tom und Jerry Cartoon. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Da ging es immer darum, dass irgendwie so eine Ente einen Bär vom Schlafen abhält. Das war super. Ich musste das so oft vorlesen, ich musste auch immer die Stimme. Mach die Stimme vom Bär.
Ja, okay. Ist das ein offizielles Einschlafbuch, wo da am Ende alle schlafen?
Oder? Ich glaube, es ist tatsächlich so gedacht, so ein Schlafbuch. Aber
klingt so.
Ich suche das mal raus und dann krieg ich das. Das ist cool, das ist wirklich, wirklich lustig. Ja, dann
apropos schlafen. Achso, nee, bevor wir schlafen gehen.
Noch über Kiwanuka.
natürlich Kiwanuka. Mensch, wir haben uns jetzt total new. Ja,
der gute Michael. Ein letztes Wort noch. Also ich hatte auch tatsächlich kurz überlegt, so Pictures mal anzuschreiben, weil wenn man schon mal eine deutsche Band dabei hat. Aber ja. ich hab dann die Doku dann gesehen, hab ich gedacht so, lassen wir die lieber in Ruhe. Also ich glaube, die haben keinen Bock. Also, weil man weiß ja nicht, was passiert ist. Und so, bevor man da jetzt wieder irgendwie Wunden aufreißt, alles cool soweit.
Nee.
Also falls das hier irgendwie einen von Union Youth Pictures erreichen sollte, meldet euch gerne bei uns. Also, wir würden, jederzeit.
Ich finde, wirklich die Mucke unglaublich gut, das kreative Schaffen, ja, ich habe es ja tausendmal schon gesagt, jetzt wirklich unglaublich und mehr culpa, dass ich es jetzt entdecke, wirklich.
Pictures ist auch gut, also Pictures ist schon anders, bisschen ruhiger, nicht so krass, aber es ist auch gut, also es wird dir, glaube ich, auch gefallen. Also es ist
ich glaube auch, ja, ich muss es, also nachdem was, es war ja ein paar, ich sag mal, Teaser-Tracks oder so, die sich ein bisschen teilweise mehrfach wiederholten im Film. Das meine ich gar nicht böse mit wiederholen.
Nee, aber
dass es so ein bisschen im Ohr blieb. Und würde ich mir gerne mal reinziehen, auf jeden Fall.
Okay, aber gut. Dann kommen wir jetzt zu Michael Kiwanuka.
Ja.
So. Michael Kiwanuka ist ein britischer Singer-Songwriter und Musiker, geboren am 3. Mai 1987 in London als Sohn ugandischer Eltern, die vor politischer Verfolgung flohen. Seine Musik kombiniert Einflüsse aus Soul, Folk und Rock und wird oft mit Künstlern wie Bill Withers, Otis Redding und Marvin Gaye verglichen. Kiwanuka wuchs im Norden Londons auf und entwickelte früh eine Leidenschaft für Musik, inspiriert von Künstlern wie Jimi Hendrix und Radiohead. Nach dem Studium am Westminster University College und ersten Erfahrungen als Studiomusiker begann Kiwanuka, seine eigene Musik zu schreiben. 2011 erlangte er erste Aufmerksamkeit mit den EPs Tell Me a Tale und I'm Getting Ready. Sein Debütalbum Home Again von 2012 wurde von Kritikern gefeiert und brachte ihm internationale Anerkennung ein. Mit seinem zweiten Album Love and Hate von 2016 erweiterte Kiwanuka seinen Sound und landete mit dem Titeltrack sowie Cold Little Heart weltweit Erfolge. Cold Little Heart wurde auch als Titelmelodie der HBO-Serie Big Little Lies bekannt. 2009 veröffentlichte er sein drittes Album Kiwanuka, das den Mercury Prize gewann und von Kritikern als Meisterwerk des modernen Soul bezeichnet wurde. Michael Kiwanuka ist bekannt für seine introspektiven Texte, seine warme Stimme und seine Fähigkeit, klassische Musikstile mit modernen Elementen zu verbinden. Er gilt als einer der einflussreichsten britischen Musiker seiner Generation. So, ja, weil wir ja jetzt schon so oft davon gesprochen haben und der Name immer wieder auftaucht, nämlich der Mercury Prize, wollte ich mal wissen, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich der Mercury Prize? Und deswegen lese ich das jetzt. Weißt du das?
Nee, kein Plan.
Okay, weil der ist schon sehr renommiert. Also ich lese mal vor. Der Mercury Prize ist eine renommierte Auszeichnung für Musik, die jährlich im Vereinigten Königreich verliehen wird. Er wurde 1992 ins Leben gerufen und zeichnet das beste Album eines Künstlers oder einer Band aus Großbritannien oder Irland aus. Der Preis wird oft als eine der wichtigsten Anerkennungen in der Musikszene angesehen, da er künstlerische Exzellenz über kommerziellen Erfolg stellt. Besonderheiten des Mercury Prize. Kriterien. Die Auszeichnung basiert auf musikalischer Qualität und Innovation, unabhängig von Genre, Verkaufszahlen oder Bekanntheitsgrad. Teilnahme. Alle Künstler oder Bands, die ein Album im jeweiligen Jahr veröffentlicht haben und aus dem Vereinigten Königreich oder Irland stammen, können nominiert werden. Juryauswahl. Eine Expertenjury bestehend aus Musikjournalisten, Künstlern und Branchenexperten wählt die Nominierten und den Gewinner aus. Gewinn. Neben der Trophäe erhält der Sieger ein Preisgeld von 25.000 Pfund. Warum ist der Mercury Prize wichtig? Der Mercury Prize hebt oft Künstler und Alben hervor, die nicht unbedingt Mainstream sind, aber künstlerisch wegweisend oder einzigartig. Viele frühere Gewinner wie Arctic Monkeys, PJ Harvey, Skepta oder Michael Kiwanuka haben durch die Auszeichnung erhebliche Aufmerksamkeit erhalten. Auch Nominierte wie Radiohead, Amy Winehouse oder Stormzy profitieren von der erhöhten medialen Präsenz. Der Mercury Prize ist nicht nur ein Preis, sondern eine Plattform für außergewöhnliche Musik, die oft außerhalb der gängigen Charts spielt.
Okay. Okay.
Wieder was gelernt.
Cool.
Ja, also der wurde so ein bisschen gegründet als praktisch so als Gegenentwurf gegen den BAFTA.
Ja.
Und im weiteren Feld auch gegen den Grammy, weil Grammy ist ja oft so, du guckst es an und dann denkst du dir so, ja, okay, das ist jetzt schlecht, aber der Grammy ist halt eine Verkaufsauszeichnung.
Ja, genau.
Genau wie der Echo in Deutschland. Und ich finde jetzt eine Auszeichnung, die Verkaufszahlen bewertet, ist halt komplett sinnfrei, weil die Auszeichnung hast du ja schon, nämlich, du bist steinreich.
Du bist sehr Geld.
Das ist so hier, du hast hier, was weiß ich hier, Herr Wendler, Sie haben, also vor einigen Jahren, keine Ahnung, Herr Wendler, Sie haben 800 Millionen Geld, was auch immer, bekommen. Hier kriegen Sie jetzt noch diesen Preis. das ist halt Quatsch, ne? Ja. Und deswegen finde ich das ganz cool. Ja, weil Duffs waren halt auch nominiert und deswegen,
Ich glaube, davon träumt der Wendler.
Keine Ahnung. Ja. Aber was weiß ich, wer denn, ob der Wendler mal ein Echo, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob es den Echo noch gibt.
Egal.
Oh Gott.
Oh. Er musste sein.
Ja, klar, kann man nicht liegen lassen, das stimmt schon. Okay. Also zurück zu Michael Kiwanuka und dem Album. Das Album ist erschienen am 1. November 2019. Es dauert 51 Minuten und 12 Sekunden. Es ist auf Polydor Records und Interscope Records erschienen. Es wurde aufgenommen in den Ruck und Toast Studios in London zwischen 2018 und 2019. Produziert wurde das von Danger Mouse und Inflow. Verkauft hat sich es über 100.000 Einheiten. Damit Goldstatus in Großbritannien, Auszeichnung, sagten wir ja schon, Mercury Prize 2020, Grammy-Nominierung für das beste R&B-Album. Bedeutung, Kritiker feiern Kiwanuka als ein Meisterwerk, das Michael Kiwanukas Stellung als einer der wichtigsten Soul-Künstler seiner Zeit festigte. Okay, so. Es gibt Alben, die sind wie ein stiller Begleiter. Und dann gibt es Alben wie Kiwanuka, die einen regelrecht an den Schultern packen und ins Hier und Jetzt schleudern, während sie gleichzeitig die Tür zu einer anderen Welt aufstoßen. Michael Kiwanuka hat hier ein Werk geschaffen, das sich anfühlt wie ein Soul-Gemälde, das mit jeder Note neue Farben annimmt. Bereits mit dem Opener You Ain't the Problem wird klar, hier geht es um mehr als nur Musik. Der Song ist eine Explosion aus Rhythmus und Melodie, die mit einer fast hypnotischen Energie daherkommt. Kiwanukas Stimme gleitet darüber wie ein wärmender Sonnenstrahl, während die Gitarren treibend und schimmernd zugleich agieren. Es ist ein Einstieg, der die Sinne weckt. Funky, mutig, einnehmend. Wenn ich die Parallelen zu Jimi Hendrix ziehe, dann nicht leichtfertig. Kiwanukas Gitarrenspiel hat dieses rohe, doch präzise Element, das an Hendrix Spätwerke erinnert. Besonders in Hero, einem der absoluten Höhepunkte des Albums, kommt diese Parallele zum Tragen. Hier vermischen sich treibende Gitarrenriffs mit einer bittersüßen Melancholie, die fast greifbar ist. Der Song ist gleichzeitig ein kraftvoller Protest und ein verletzlicher Blick nach innen. Eine Gratwanderung, die nur ein Meister wie Kiwanuka bewältigen kann. Doch es ist nicht nur die Gitarrenarbeit, die begeistert. Die Produktion des Albums, für die Danger Mouse und Inflow verantwortlich zeichnen, ist eine Klasse für sich. Jedes Instrument hat Raum zum Atmen und die Arrangements fühlen sich organisch und gleichzeitig monumental an. Ob der gospelartige Klang in Solid Ground oder die psychedelischen Schichten in Final Days, alles greift hier ineinander wie das Uhrwerk eines Meisterstücks. Kiwanuka ist nicht nur ein Album, es ist eine Erfahrung. Es fühlt sich an wie ein Trip durch die Geschichte der Musik, der dennoch immer modern bleibt. Michael Kiwanuka hat mit diesem Werk seinen Platz in der Riege der ganz Großen eingenommen. Es ist Musik, die heilt, erhebt und inspiriert. Ein Album, das bleibt.
Geil. Ja, schön, schön.
Ja, das ist so ein richtiger Grower, weil ich habe das anfangs gehört und habe gedacht, oh, schon ganz nett, so, ne? Und habe ich das nochmals gehört und nochmal und ich habe immer gedacht, Alter, das ist ja alles. Das ist ja alles drin. Und
ja,
das, absolut. Man kann die Produktion halt nicht hoch genug loben, weil das ist kompositorisch, ist das absolut grandios.
Ja.
Aber wenn du so ein Genie wie Kiwanuka hast und der sagt, hey, ich habe noch eine Idee, wir können noch diesen Layer einfügen. Ah, wir können, ey, wie wär's hier noch mit einem Glockenspiel und da noch ein Chor und da noch was? Dann muss ein mittelmäßiger Produzent muss irgendwann sagen, ey, Alter, sorry, keine Chance. Aber wenn du da jemanden wie Danger Mouse drin hast, der so, ja klar, kriegen wir hin, machen wir, ja, also, wie du das möchtest.
Danger Mouse kriegt das gewuppt, ja.
Ja, der kriegt es halt gewuppt. Und dadurch ist das halt, ich habe es auch mit meinen Kopfhörern mehrfach gehört, das ist die neue Wall of Sound. Aber in gut und weniger Waffengewalt.
ich habe es auch noch mal im Auto gehört und einfach diese, das ist auch wie so ein Ritt, also und auch vor allem, der nimmt dich, wie du schon sagst, der nimmt dich richtig mit und auf eine Reise, aber dieser Soul da drin, das ist wie so ein samtige Decke, die dich da irgendwie umbegleitet, so ist richtig krass. Und das ist nicht nur die Stimme, das ist auch die Musik. Das ist, diese ganzen Streicher, sorry, das war meine Flasche, das zieht sich voll durch. Ja, und es hat auch Reminiszenzen an frühere Tage, sag ich mal so. Auch Hero hat halt so ein bisschen vielleicht auch so einen leichten Jimi Hendrix-Vibe irgendwie.
Ja, also in Hero geht es ja, also das habe ich nachgelesen, da geht es um einen Bürgerrechtler, der vom FBI getötet wurde. Und ist halt so, ist halt sein Held in dem Sinne. Also ich hab's in irgendeiner Review gelesen, ich weiß nicht mehr welcher. Wie auch immer, ich reich's nach in den Shownotes. Ja. Es ist, also ich und wie gesagt, also man kriegt mich ja mit grandios gespielten Gitarren, damit kriegt man mich ja fast immer. Und da ist ja auch sogar an einigen Stellen ist ja auch Fassgitarre dabei.
Das ist richtig, ja.
Ja, und
also I've Been Dazed ist auch ein bisschen Fassgitarre drin. Ja.
Und ich finde auch diese Intros zu den Songs, das ist jetzt irgendwie Piano Joint und Hero, da gibt's ja jeweils noch ein relativ langes Intro. Das ist halt auch geil.
Und ja. Und ich habe auch gelesen irgendwie in irgendeiner Review oder so zur Vorbereitung habe ich noch gelesen, dass die Verkaufszahlen von dem Album waren ja nicht so grandios. Ich meine, die waren gut, aber die waren nicht so grandios. Und das hat er aber in Kauf genommen, weil der wollte halt nicht, also die Plattenfirma hat wahrscheinlich gedacht so, bist du sicher? Bist du wirklich sicher? Aber der wollte halt diese gefühlte Länge von den Songs, also nicht auf Single-Format trimmen, quasi.
Okay.
Also es gibt ja, man kann das machen, also es gibt also
Radio-Edits.
Es gibt Radio-Edits, genau. Und ich hatte mir jetzt mal nochmal das Video von Hero angeguckt, da ist sogar das Intro von Hero sogar noch mit drin, das ist mit reingeschmissen worden. Ich meine, dass das Ding ist also sogar ein bisschen also geeditet worden in dem Sinne, dass es dann auch wirklich so 4,5 Minuten ist. Ich weiß nicht, ob das die volle Laufzeit ist.
Also Hero mit Intro sind über 5 Minuten. Das wären dann 5 Minuten
genau, 39. Also im Video, also das ist dann quasi ein Radio-Edit, ist es dann trotz Intro, vielleicht nochmal gekürztes Intro, ist es dann halt zusammengekoppelt, dann noch so eine 4,5 Minuten oder so. Und das haben sie dann irgendwie noch hinbekommen, so nach dem Motto, ja, es ist doch eine Single, es ist zu gut, um es nicht als Single rauszubringen. Aber es braucht halt Raum, es braucht Zeit. Es braucht Raum und Zeit und es ist halt ein Grower auch deswegen. Ne?
Ja. Also Hero ist auch, also ich Anspieltipps, wenn man so will, ist halt You Ain't the Problem, der Opener, Hero und hier Solid Ground.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich bin auf Kevanuka. Joint
ist auch noch ganz okay, aber
gar nicht durch das Debüt von ihm, das kenne ich gar nicht so richtig.
Ich kannte den gar nicht
wahrgenommen, sondern durch dieses Code Little Heart. Ich kenne auch diese Serie von HBO nicht. Aber
ich habe sie nicht gesehen, aber
dieses Code Little Heart habe ich halt irgendwann mal gehört und das fand ich so geil und das ist halt auch von Danger Mouse produziert. Also meistens das, was Danger Mouse in die Hand nimmt, mag ich meistens. Ja. Und es ist halt auch ein Song, der wirklich ganz tief geht. Aber Love and Hate, das ist halt der Vorgänger, also das Album als Vorgänger ist in großen Teilen sehr, sehr gut, aber hat leider so ein paar Passagen, die nicht so grandios sind. Deswegen habe ich es auch nicht ins Gras gepackt. Aber Kiwanuka hat mich komplett weggeblasen, ja, auch auf jeden Fall. Ja.
Ja. Also nee, wirklich danke dafür. Also ich hätte es nie mitgekriegt, weil es hat wirklich so komplett, weil ich mag ja so richtig Oldschool Soul. Also sowas mag ich ja hier. Ach Gott, jetzt fällt es nicht ein. Hier Gloria Jones und sowas. Das ist ja okay. Also das mag
oder
ich
Gloria
ja.
Gaynor. Nee, Gloria Gaynor. Nee. Gloria Jones. Gaynor? Gloria Jones.
Nee, wer ist fuck? Ich glaube, Gloria Gaynor ist richtig. Wer ist Gloria Jones? Doch, hier Tainted Love, das Original von Tainted Love.
Ach so, ja, okay.
Ja, dieses Northern Soul nennt sich. Das ist
Northern Soul, ja.
Genau, das mag ich ganz gerne. Aber sonst so, also so R&B der 80er und 90er, boah, da rollen sich mir die Zehennägel hoch. Also hier Boys to Men oder so, boah.
Ja, R&B ist ja auch ja, Boys to Men ist hart. Ja.
Das ist, also, ne, also sie können unbestreitbar singen und bei so. Also,
Liebe. Ja.
Aber ne, da, gruselig. Ja, aber das hier, das fand ich richtig geil, also ja. An die Gläser.
An die Gläser. Es ist mal wieder soweit.
So, dann
zieh
du mal
zuerst. Ein bisschen mischen.
Bisschen schütteln.
Weil deine neuen sind irgendwie ganz unten gelandet.
Dann mach doch einfach den Deckel drauf und schüttel das Glas. Oder ist das Glas noch so voll?
Nee, ich mach einfach mal die Schaufel, die Handschaufel.
Echte Handarbeit.
So, ich fang jetzt einfach mal an. Okay. Hier wird noch von Hand geschaufelt. Anti-Mask. Anti-Mask.
Klingt nach Mask. Ach, Anti-Mask. Ja, mit so komisch geschrieben, ne? Mit
Anti-Maske.
Ja, vor A irgendwas, ne?
Nee, einfach Anti-Mask. Self-titled.
Okay. Ja, das ist. Kann das sein? Ja, das ist hier Teile von At the Drive-In.
Oh.
Ja. Okay,
dann. Mucker. Okay, ja, gut.
Dann zieh ich mal. Pulp, This is Hardcore.
Ah, großartig.
Ich glaube, das mag ich. Okay. So, was hast du noch?
The Sounds, Dying to Say This to You.
Sehr gut.
Ich glaube, dass ich schon mal gehört habe, dass das mir gefallen könnte, ja.
Wir hatten die schon einmal, was lange her.
Ach so.
Das ist aber ein anderes Album. Wirklich,
ja.
Bestimmt, ich weiß nicht, ob das bei den Classics dabei war, aber es ist lange her. Also,
ja, irgendwas war mal. Okay.
Ich glaube, du fandst es furchtbar.
Okay, gut.
Welches Album hat es jetzt nochmal? Dying?
Dying to Say This.
Say This, okay.
Lass mich überraschen. Ich muss die mal neu kennenlernen. So lange gibt's uns schon.
So, ich habe hier Nummer 2. Ah, Yeah, Cool It Down.
Ach ja, das ist das letzte Album von denen.
Cool. Okay, dann dein drittes Album.
Cool It Down. Oh, Rage Against the Machine, Renegades.
Sehr gut. Das ist mein einer Regelverstoß. Das ist nämlich ein Coveralbum.
Ja, Renegades of Funk kenne ich.
Ja, das war eine Single davon. Ja. Das ist meiner Meinung nach ist das beste Coveralbum, was ich hier gehört habe, weil man erkennt alle Songs, alle Originalsongs, man erkennt die und trotzdem klingt es wie Rage Against the Machine.
Ja, es ist mal und wieder Zeit für Rage.
Also, How I Could Just Kill a Man von Cypress Hill ist geil, aber von Rage Against the Machine, Alter, es rockt so derbe. Also, ja.
Klingt auch schon wie ein Rage-Titel irgendwie.
Ja. So, was haben wir hier?
Klingt nicht bekifft irgendwie.
Ach!
Was?
The Streets. The darker the shadow, the brighter the lights.
Mm. Oh ja.
Even if I would like to.
Ja, aber das ist auch das neueste Album, soweit ich weiß. Ja, genau.
Okay,
cool. Hat mir gefallen.
Wie heißt der nochmal? Mark irgendwas?
Mike Skinner.
Genau, Mike Skinner, genau. Verdammter Mike Skinner. Das ist hier Kraftklub.
Ja, richtig.
Nur ja. Ein Song.
Verdammter
Mike Skinner. Kate Nash, Licky Lee. Also super Song. Das ist ganz lustig. Das ist mir nicht echt. Ich liebe ja Kraftklub.
You're fit, but you know it.
Ich liebe ja Kraftklub und der Song hier, nur ein Song reicht. Ich kannte alle Musiker, die da genamedroppt werden, aber nur durch dich. Also nur durch dich kannte ich dann wirklich alle. Ja. Also
hatten wir schon Streets?
Tame Impala war auch dabei. Nein, Streets kannte ich. Also Mike Skinner kannte ich. Okay. Aber warte, ich suche mal kurz den Text raus.
Original Pirate Material.
Genau.
You're listening to the Streets.
Ein Song reicht. Lyrics. So, und dann ist ja hier verdammter Mike Skinner. Verdammter Mike Skinner. Kate Nash, Licky Lee. Tame Impala, The Killers, Florence and the Machine und Tame Impala und ja. Licky Lee, die kannte ich nur durch dich. Also
Moment, Licky Lee hatte ich kein Album.
Nee, aber hast du irgendwann mal erzählt oder so?
Ja, fand ich einen Song ganz gut, glaube ich, ja.
Ja. Und das hat mich gefreut, weil also Tame Impala kannte ich ja auch gar nicht vorher und ich weiß gar nicht mehr, welches Album ich hatte mit dieser Flipperkugel auf dem Cover.
Genau, das ist ja. Currents, ja.
Currents, das war super.
Ja, das war
okay, gut. Ja, dann haben wir jetzt unsere Hausaufgaben.
Ja.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank.
Ihr findet die Union News-Pictures-Doku findet ihr in den Shownotes-Link. Guckt ihr euch an. Das ist wirklich gute Doku. Und ja, hört viel Musik.
Ja, hört viel Musik.
Und ja, die nächste Folge wird noch nicht unsere Jahresendfolge sein. Aber es wird eine kommen, auf jeden Fall. Da besprechen wir unsere Lieblingsalben des Jahres.
Ja.
Wir müssen gucken, ob wir irgendwie Bonglord außer Wettbewerb machen.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Honorable Mention oder so. Weil,
Super Honorable Mention.
Super Honorable Mention, ja.
Ja.
Ja. Der rote Teppich der Honorable Mention.
Der orange Teppich.
Korrekt, richtig.
Nee, aber ja.
Ja.
Wie viel
Alben des Jahres kriegst du zusammen? Also,
ja, 5 kriege ich jetzt zusammen. Also es ist ja gerade frisch noch Linkin Park erschienen. Das finde ich ganz gut. Das muss ich noch ein paar Mal hören. Aber 5 kriege ich zusammen. Ja,
fünf denke ich, kriege ich auch zusammen.
Also ich habe schon
weit über 5, aber
ja, ja.
Ich sag mal so, fünf, die es auch wert sind.
Also. Genau, also ich hab auch schon eine Liste gemacht. Mir ist auch wieder, ich gehe das immer so durch, dann irgendwie Ende November und dann fällen mir halt immer so, was? diese Band hat ein neues, wieso habe ich es nicht mitgekriegt? Aber man kriegt ja halt so vieles echt nicht mit.
Es ist so krass. Also
es ist so viel.
Jetzt einfach. Letzte Woche hat noch Father John Misty was gedroppt und
fucking The Cure.
Ja, mein Gott, das Album ist so gut. Und dann noch Kendrick Lamar hat auch noch letzte Woche gedroppt.
Auch Primal Scream neues ein Album.
Banger.
Sleaford Motts neues. Kitty haben neues. Greenleaf haben neues Album.
Sleaford Motts, wann haben die denn bitte ein neues Album rausgehauen?
Divide and Exit. Ist das nicht von diesem Jahr?
Nein, das ist erst
vom letzten Jahr.
Ja, vielleicht haben die eine Reissue oder so.
Das kann natürlich sein. Okay, gut. Dann kann ich meine Liste schon ein bisschen kürzen. Eels haben neues Album.
Krass. Okay.
Vampire echt. Weekend habe ich auch so. Ich habe das alles noch nicht gehört, ich habe nur nachgeguckt.
Die Vampire Weekend.
Green Day, neues Album. Also ich krieg 15. Ich
will nicht so viel vorweggreifen, aber.
Nein.
Vampire Weekend, Halleluja.
Hast du es gehört?
Ja.
Okay.
Halleluja.
Ich mag Vampire Weekend, deswegen, aber.
Hörst dir an. Vielleicht kommst du ja noch auf die Top 5.
Gucken, also ich habe hier 19 Alben, die so in der Auswahl sind, wo ich aber mindestens die Hälfte von überhaupt noch erstmal hören muss. So, so ist sportlich. Aber ja.
Ja, wir wollen nicht so viel Prime-Spoilern und wie das alles heißt.
Genau.
Okay, gut. Aber es gibt gut genug Kandidaten.
Ja, also
Fettes Musikjahr. Es ist einer der geilsten Musikjahre.
23 war echt dünn. Also 23 war echt irgendwie so.
Ja.
Und ich glaube, also, das war so, in 23 waren die alle auf Tour. Oder in 22 waren die alle auf Tour, weil die jetzt nach Corona nachholen mussten. Ja. Keine Ahnung.
Also wenn ich noch Vinyl sammeln würde, wäre ich noch ärmer, als ich jetzt bin.
Okay, so, wir sind jetzt bei 90 Minuten. Das muss reichen.
Das muss reichen.
Nächste Folge kommt in 14 Tagen. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.